Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem schönen Montagabend. Man kann ja an so einem Montagabend viele verschiedene Dinge tun. Wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, kann man seine Füße hochlegen, sich entspannen, irgendetwas tun. Aber ich denke, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Ihr habt euch entschieden, all das nicht zu tun, sondern hierher zu kommen zur Gemeinde. Und das ist richtig und das ist gut und ich freue mich wirklich über jeden, der gekommen ist. Noch einmal seid ganz herzlich willkommen. Wir befinden uns schon am dritten Tag unserer Vortragsreihe. Vorgestern am Samstagabend haben wir mit den jungen Leuten darüber nachgedacht, wie kann uns das gelingen, dass wir gute Entscheidungen im Leben treffen. Entscheidungen, die wir später nicht bereuen müssen, sondern wo wir zurückblicken können und sagen dürfen, ja, es war richtig. Ich habe das Richtige getan mit Gottes Hilfe. Gestern Morgen haben wir über das Thema gesprochen, wie schaffen wir es in so schwierigen Zeiten, in so chaotischen Zeiten wie heute, den richtigen Kurs zu halten, nicht vom Weg abzukommen, unseren Fokus gerichtet auf Jesus Christus zu behalten. Wie schaffen wir das? Gestern Nachmittag ging es dann um das Thema Leid. Was passiert denn, wenn Gott meine Gebete nicht erhört, wenn sich in meinem Leben Dinge ereignen, die ich so nie auf dem Radar hatte, die ich nie gedacht hätte, wenn es hart auf hart kommt, wie schaffe ich es dann, Gott treu zu bleiben? Und heute möchte ich über das Thema Sünde sprechen. Vielleicht haben sich manche gefragt, weshalb wurde gerade dieses Thema ausgewählt. Ich bin fest davon überzeugt, Sünde ist die größte Gefahr, die uns auf dem Weg mit Jesus begegnet. Und wenn wir diese Gefahr unterschätzen, wenn wir diese Gefahr nicht im Blick behalten, dann kann uns das irgendwann zum Verhängnis werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir gut informiert sind über dieses Thema, über das ich heute Abend sprechen möchte. Eine ganz kurze Einleitung dazu. Ich bin in meiner Freizeit ein begeisterter Pilzesammler. Manche denken jetzt, das hat mit meinem Namen zu tun, nicht unbedingt. Aber ich liebe das in der Herbstzeit, wenn Zeit dazu ist, Spaziergänge zu machen im Wald und eben Pilze zu sammeln. Gerade jetzt in diesem Herbst, vielleicht haben das manche schon gemerkt, gab es sehr viele Pilze. Und wir haben einige gesammelt in meiner sächsischen Heimat, in den Wäldern, haben leckere Pilzmahlzeiten zu Hause zubereitet und auch überlebt, wie ihr seht. Und bei dem Pilzesammeln, das ist nicht besonders schwierig, aber es gibt so ein paar Sachen zu beachten. Ganz wichtig ist, dass man die Pilze, die man mitnimmt und isst, genau kennt. Sonst könnte es die letzte Pilzmahlzeit gewesen sein. Und es ist sehr wichtig, dass man besonders die giftigen Pilze kennt. Es gibt nämlich welche, die kann man wirklich nur ein einziges Mal essen. Die sind wirklich tödlich giftig und vielleicht habt ihr das gewusst, in jedem Jahr sterben so zwischen 6 bis 8 Menschen in Deutschland an einer Pilzvergiftung. Also es gibt da sehr gefährliche Exemplare, da muss man keine Angst haben, aber man sollte die gut kennen und respektieren. Und wirklich nur ein Dummkopf würde sagen, ich glaube nicht an Giftpilze. Ich sammle und esse, zu was ich Lust habe. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, was ich zu essen habe und was nicht. Nur ein Dummkopf würde so unvorsichtig sein. Und so ähnlich ist es mit der Sünde. Nur ein Dummkopf würde sagen, Sünde ist mir vollkommen egal. Ich möchte mir von niemandem vorschreiben lassen, wie ich lebe. Ich tue und lasse, was ich will und zu was ich Lust habe. Wer so denkt, wer so handelt, der wird die bitteren Konsequenzen dieser Meinung davontragen. Ich möchte heute wieder über einen Text aus dem Alten Testament predigen. Ich habe das schon erwähnt, dass ich das Alte Testament sehr liebe und immer wieder dankbar bin für diese alten und doch so aktuellen Geschichten. Ich möchte einen Text lesen aus dem 2. Königebuch, Kapitel 5. 2. Könige 5, ab Vers 19 bis Vers 27. Als Naaman schon ein Stück weit entfernt war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, mein Herr, lässt diesen reichen Syrer mit der ganzen Last seiner Geschenke wieder abziehen. Er hätte ihm ruhig etwas davon abnehmen können. So gewiss der Herr lebt, ich laufe hinterher und hole das nach. Gehasi lief so schnell er konnte. Als Naaman ihn herankommen sah, stieg er von seinem Wagen, ging ihm entgegen und fragte: Es ist doch nichts passiert. Nein, sagte Gehasi, aber mein Herr lässt dir sagen, eben sind zwei junge Prophetenschüler aus dem Gebiet Ephraim zu mir gekommen. Gib mir doch einen Zentner Silber und zwei Festgewänder für sie. Nimm doch zwei Zentner, sagte Naaman und drängte es ihm sogar auf. Er ließ das Silber in zwei Säcke verpacken, legte die beiden Festgewänder darauf und schickte zwei seiner Leute mit, die das Geschenk vor Gehasi hertragen sollten. Beim Hügel vor der Stadt schickte Gehasi die beiden Männer zurück und brachte die Geschenke heimlich in Elisas Haus. Als er zu seinem Herrn kam, fragte ihn der: Woher kommst du, Gehasi? Ich war doch nicht weg, antwortete er. Aber Elisa entgegnete ihm: Ich war im Geist dabei, als der Mann von seinem Wagen stieg und dir entgegenging. Das ist nicht der Augenblick, Geld und Festkleider anzunehmen oder sich Olivenhaine und Weingärten, Schafe und Rinder, Sklaven und Sklavinnen zuzulegen. Der Aussatz Naamans wird dich und alle deinen Nachkommen befallen und ihr werdet ihn nie wieder loswerden. Als Gehasi von Elisa wegging, war seine Haut vom Aussatz so weiß wie Schnee. Soweit diese Geschichte, die sicherlich gut bekannt ist. Bei keinem Thema lassen wir uns so sehr täuschen, bei keinem Thema lügen wir uns so sehr in die eigene Tasche wie bei dem Thema Sünde. Weshalb sage ich das? Zum Beispiel denken wir sehr oft, nur wenn wir dieses Wort Sünde hören, denken wir sehr oft: Ja, das ist ein wichtiges Thema für die Ungläubigen. Genau, die Ungläubigen, die weit weg sind von Gott, die müssen von ihren falschen Wegen umkehren, die müssen ihr Leben in Ordnung bringen. Das ist so wichtig. Und wenn wir so denken, übersehen wir, beim Thema Sünde geht es zuallererst um uns. Beim Thema Sünde geht es zuallererst um uns Christen, um die Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Ich möchte uns daran erinnern, Gehasi war kein Alkoholiker, Gehasi war kein Trickbetrüger, Gehasi war kein Kleinkrimineller. Er war nicht drogensüchtig, er war nicht polizeibekannt, er war auch nicht vorbestraft. Dieser Mann arbeitete vollzeitig im Gemeindedienst. Er war hauptberuflich im Reich Gottes aktiv. Wir wissen, er war der Assistent von Elisa und hatte mit seinem Meister einen hervorragenden Mentor und einen geistlichen Leiter von höchstem Niveau. Dieser Mann, um den es heute Abend geht, Gehasi, war Augenzeuge gewesen, war live dabei gewesen, wie Gott Wunder getan hatte, von denen vielleicht 99% aller Christen nur träumen können. Wir lesen das in den Kapiteln vorher. Gehasi hatte live erlebt, wie Elisa, sein Meister, durch Gottes Kraft ein totes Kind zu neuem Leben erweckt hatte. Atemberaubend. Gehasi hatte auch erlebt, wie Elisa durch Gottes Kraft in einer armen Familie Lebensmittel auf übernatürliche Weise vermehrt hatte. Und Gehasi hatte auch erlebt, wie Elisa durch Gottes Kraft einer ganzen Armee in einer schrecklichen Trockenheit Trinkwasser zur Verfügung gestellt hatte. Erstaunliche Dinge. Also mit anderen Worten, wenn es jemanden gab, der Gottes Kraft aus nächster Nähe gesehen hatte, der das alles erlebt hatte, dann war es Gehasi. Dieser Mann hatte wirklich die besten Voraussetzungen, um ein heiliges Leben, um ein vollmächtiges Leben, um einen gewaltigen Dienst im Reiche Gottes auszuführen. Wenn es jemanden gab, der diese Voraussetzungen hatte, dann war es dieser Mann. Und trotzdem scheiterte er. Trotz allem, was dieser Mann erlebt hatte, wurde er leichtsinnig. ließ sich von einem tollen Angebot blenden und zerstörte mit einer falschen Entscheidung sein Leben und seinen Dienst. Erschreckend. Ja, erschreckend. Aber so sind wir Menschen. Der Dienst für Gott, unser Einsatz in der Gemeinde, unsere Hingabe vielleicht für Gott, für unsere Aufgaben, für unsere Berufung, die schützen uns nicht davor, falsche Entscheidungen zu treffen. Und dort, wo wir die Sünde unterschätzen, da sitzen wir schon in der Falle. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir nach diesem scheinbaren Höhenflug eine sehr harte Landung erleben. Aber lasst uns doch mal diesen Text näher in Augenschein nehmen, diese bewegende und eigentlich traurige Geschichte, und lasst uns fragen, was war eigentlich passiert? Wie konnte jemand, der so in Gottes Reich aktiv war, wie konnte so jemand dermaßen auf Abwege geraten, so vom richtigen Weg abkommen, einen totalen Blackout haben und Dinge tun, die völlig falsch waren? Und wir sehen hier, Gehasi verfiel einer ganz gefährlichen Selbsttäuschung. Das verlockende Angebot, was er sah, faszinierte ihn so sehr, dass er, man könnte sagen, sein inneres Alarmsystem, sein inneres Warnsystem abschaltete, sein Gewissen ausschaltete und sich von seiner Gier treiben ließ. Und dann kann man sagen, jagte ein Fehler den anderen, ein Verhängnis das andere. Ich habe eine sehr beeindruckende Geschichte gelesen, ebenfalls von Menschen, die sich genauso wie Gehasi von ihrer Gier blenden ließen und dafür einen hohen Preis bezahlen. Vielleicht kennen manche von euch diese Geschichte, das ist wirklich passiert, kann man in verschiedenen Büchern nachlesen. Und zwar ist es die Geschichte der Hobbyfischer von Massachusetts. Folgendes passierte: vor genau 20 Jahren, 1999, tauchten plötzlich große Thunfischschwärme vor der US-amerikanischen Küste auf. Und das war seit fast 50 Jahren nicht mehr passiert. Plötzlich waren riesige Schwärme mit sehr großen Thunfischen da und die waren gar nicht so weit weg von der Küste entfernt. Eine riesengroße Gelegenheit, denn man stellte fest, die Fische bissen sogar freiwillig. Man musste nicht mal ein Profi sein, um die zu fangen. Was man brauchte, ein paar scharfe Haken und Köder. Und der Lohn für diesen Einsatz war überzeugend. Zu dieser Zeit machte ein Gerücht die Runde, dass bestimmte japanische Käufer, die Delikatessen suchten, bereit waren, für einen einzigen großen Thunfisch, die teilweise mehrere hundert Kilo wogen, bis zu $50.000 zu bezahlen. So viel Geld. Das führte dazu, dass viele dieser Hobbyfischer die Warnungen der Küstenwache ignorierten, ihre leichten Boote nahmen und mit ihren Booten in See stachen, um den Fang ihres Lebens zu machen. Diese Leute waren fest davon überzeugt, dass es ihnen bald gut gehen würde, dass sich ihnen eine große Gelegenheit bot. Und jetzt kommt der Haken dieser ganzen Geschichte. Was diese Anfänger der Hochseefischerei nämlich nicht bedachten: es ist kein großes Problem, einen Thunfisch an den Haken zu bekommen. Die Probleme beginnen, wenn der an den Haken gebissen hat. Wir wissen von der Geschichte: am 23. September des Jahres 1999 kenterte die Christi N, das war ein 6 Meter langes Boot. Genau das gleiche Schicksal ereilte ein anderes Boot, was 8 Meter lang war. Und wieder einem anderen Boot wurde ein 600 Pfund schwerer Thunfisch zum Verhängnis, der so viel Kraft entwickelte, dass er das Boot in die Tiefe zog und die Besatzung ertrank. Also diese Männer hatten die Kraft der Fische unterschätzt, die sie fangen wollten. Sie hatten sich von ihrer Gier täuschen lassen. Sie hatten eine tödliche Gefahr unterschätzt, nur fixiert auf das verlockende Angebot vor ihren Augen, das, was sie sich schon vorgestellt, was sie sich ausgemalt hatten, all das Gute, was sie dachten zu erreichen. Und doch war es ein fataler Fehler gewesen. Und diese Selbst Täuschung bezahlten diese Hobbyangler mit ihrem Leben. Und darüber möchte ich jetzt sprechen, nicht über das Angeln, sondern über die Selbsttäuschung, denn ich denke, jeder von uns kann in diese Falle tappen. Und das passiert dann, wenn wir den Lügen des Satans glauben. Immer dann, wenn wir den Lügen des Teufels glauben, dann passiert es, dass wir in die Falle der Selbsttäuschung tappen. Und ich möchte im nächsten Teil der Predigt vier ganz besonders gefährliche Lügen vorstellen, mit denen uns die Sünde hinters Licht führen, mit denen uns die Sünde hinters Licht führen will. Es sind Lügen, die Gehasi glaubte und die diesem Mann das Genick brachen. Lügen, von denen er sich nie wieder erholt hat. Es sind aber auch Lügen, die uns sehr gut bekannt sind. Und wenn wir nicht hellwach sind, glauben wir diese Lügen auch. Beginne mit Lüge Nummer 1, heißt folgendermaßen: Diese einzigartige Gelegenheit kommt nie wieder. Diese einzigartige Gelegenheit kommt nie wieder. Dieser Mann, der Gehasi hieß, traute seinen Augen kaum. So viel Reichtum, Geld, schicke, teure Klamotten, modische Kleidung. Der war sich sicher, seine finanziellen Probleme, die würden mit einem Schlag gelöst sein. Wie dumm musste man denn sein, um so eine Chance vorbeigehen zu lassen? Nein, an Diebstahl dachte Gehasi natürlich nicht, nicht im Traum. Aber man konnte ja einfach mal fragen und sein Chef musste davon nicht unbedingt etwas mitbekommen. Ja, zugegeben, etwas mulmig war es ihm schon zumute, aber Gehasi wischte schnell alle Bedenken beiseite. Ein bisschen Wohlstand konnte nicht schaden. Man gönnte sich ja sonst nichts. Er hatte so viel gegeben für das Reich Gottes. Er hatte sich jahrelang aufgeopfert, dachte Gehasi. Jetzt kann ich endlich mal an mich denken. Das ist die Gelegenheit. Vorsicht, liebe Geschwister. Verwechselt nicht eine teuflische Versuchung mit einer Tür, die Gott euch öffnet. Es stimmt, Jesus versichert uns, dass uns der himmlische Vater mit allem versorgen wird, was wir brauchen. Das ist schön, das steht in der Bibel. Gott wird für uns und unsere Familien sorgen. Wir sollen uns nicht den Kopf darüber zermattern, von was wir morgen und übermorgen leben werden. Das stimmt. Aber zur gleichen Zeit verspricht uns das Neue Testament mit keiner einzigen Stelle, dass wir in Luxus und Wohlstand leben werden. Deshalb, liebe Geschwister, lasst euch von scheinbar traumhaften Angeboten nicht blenden. Ich möchte einige Beispiele gebrauchen aus dem Alten Testament. Josef im Alten Testament, hatte die scheinbar einzigartige Gelegenheit, mit der attraktiven Frau seines Chefs eine heiße Affäre zu beginnen. Abraham bot sich die einmalige Gelegenheit, das beste Weideland auszuwählen und damit seine finanzielle Zukunft abzusichern. Dem König David bot sich in der Höhle Adullam urplötzlich die tolle Möglichkeit, mit einem Schlag seinen Erzfeind Saul aus dem Weg zu räumen. Und seine eigenen Leute ermutigten ihn dazu, sagen ihm, das kommt von Gott, jetzt schlag zu, tue es. Und Esther, gerade zur Frau des persischen Königs aufgestiegen, hatte die einzigartige Gelegenheit, ihr neues Leben am Königshof, ihr neues Luxusleben in vollen Zügen zu genießen. Aber alle diese Personen, die ich gerade erwähnt habe, fielen nicht auf diese Täuschung herein. Und alle diese Personen erkannten, diese Situationen, in denen wir uns befinden, diese Angebote, die plötzlich sich vor uns auftun, und das sind keine Chancen, das nächste Level zu erreichen, sondern sind gefährliche Versuchungen. Augen auf. Wir müssen aufpassen. Wir müssen standhaft bleiben und unserem Gewissen folgen. Lüge Nummer 2: Was ich tue, schadet niemandem. Eine ganz gefährliche Lüge, die man so schnell glaubt, dass man versucht, sich einzureden: Ja, was ich tue, das schadet niemandem. kein Problem. Gehasi dachte ungefähr so, wenn ich ein bisschen Geld und ein bisschen Kleidung für mich bitte, damit schade ich doch niemandem. Dieser reiche Ausländer Naaman hat so viel, der schwimmt im Geld. Und ich gebe ihm sogar noch die Gelegenheit, dachte Gehasi, dass er was Gutes tut. Der kann mir eigentlich sogar noch dankbar sein. Mir ist aufgefallen, liebe Geschwister hier in Barntrup, es geht so schnell, und ich schließe mich ein, wir stehen alle in der Gefahr, es geht so schnell, dass wir auf ähnliche Lügen hereinfallen. Meine Firma, mein Chef ist so reich, wenn ich da so ein paar Kleinigkeiten mitnehme für meinen privaten Bedarf, das schadet niemandem. Wenn ich ein wenig Geld unterschlage, das fällt doch überhaupt nicht ins Gewicht. Oder ein bisschen schummeln, ein bisschen lügen bei der Steuererklärung oder bei der Versicherung. Das tut niemandem weh. Der Staat jongliert mit Milliarden und die Versicherungen, die errichten die höchsten, die extravagantesten Gebäude. Was sind da schon 50 Euro? Das ist doch einfach lächerlich. So denken wir ganz schnell. Oder man redet sich ein, ja, ein bisschen Pornografie konsumieren, das schadet mir nicht. Ganz im Gegenteil, es hilft mir sogar, versucht man sich einzureden. Pornografie ist mein Anti-Stress-Programm. Ich entspanne mich dabei und mein Eheleben kommt neu in Fahrt. Was wir dabei übersehen bei all diesen Lügen, wenn wir sie glauben, was wir dabei übersehen, Sünde zerstört. Immer. Zuerst zerstört Sünde meine Beziehung zu Gott. Anschließend zerstört Sünde meine Beziehung zum Nächsten. Und zum Schluss zerstört sie mich selber. Man könnte das auch anders sagen. Aus dem Bruch mit Gott folgen alle anderen Brüche. Einbrüche, Ehebrüche, Vertragsbrüche, Friedensbrüche. Sünde zerstört immer. Und wenn wir die Sünde verharmlosen, dann wird sie auch uns zerstören. Und damit sind wir schon bei Lüge Nummer 3. Gehasi redete sich ein, meine Tat wird keine ernsthaften Konsequenzen für mich haben. Vielleicht kennt ihr das, dass man sich selbst dabei ertappt, dass man denkt, ja, wenn ich das tue, eigentlich wird nichts weiter passieren. Ich kann das abschätzen. Die Konsequenzen, die das für mich hat, das kann ich tragen. Dies werden nicht schwerwiegend sein. Wir versuchen uns das einzureden, uns selbst zu täuschen und erwachen irgendwann in der harten Realität. Ich möchte ein Beispiel wieder gebrauchen. Ich hatte schon erwähnt, dass ich mich besonders in meiner Jugendzeit sehr für Chemie interessiert habe. Ich gebe zu, die wilden Jahre, als ich zu Hause in meinem Privatlabor waghalsige Experimente durchführte, die sind zum Glück längst vorbei und seitdem schlafen meine Eltern auch wieder viel ruhiger. Also wie gesagt, das ist lange vorbei, 30 Jahre und mehr. Aber ich bewahre zu Hause noch einige Flaschen mit Chemikalien auf aus dieser Zeit. Jetzt stellt euch doch mal Folgendes vor. Ich nehme eine Flasche, die hochprozentige Salzsäure enthält und entferne das Etikett. Stattdessen klebe ich ein neues Etikett auf diese Flasche und schreibe darauf Apfelschorle. Und dann stelle ich diese Flasche in den Kühlschrank zu den Erfrischungsgetränken. Und jetzt meine Frage, würde dieser Etikettenschwindel irgendetwas daran ändern, dass der Inhalt dieser Flasche lebensgefährlich ist? Natürlich nicht, im Gegenteil. Die Sache wird sogar noch gefährlicher, weil nämlich nichtsahnende Kühlschrankbesucher ganz gemein getäuscht werden. Es wäre verhängnisvoll, es wäre fatal. Ich habe dieses Beispiel gebraucht, weil mir aufgefallen ist, dass viele Christen in den Gemeinden diesen Etikettenschwindel sehr gut beherrschen. Nämlich immer dann, das passiert uns immer dann, wenn wir versuchen, Sünde zu verharmlosen, klein zu reden und so zu tun, als wäre es nichts Schlimmes. Auf unseren Geiz kleben wir das Etikett Sparsamkeit und reden uns ein, das wäre eine Tugend, wenn wir unser Geld zurückhalten, wenn wir geizig sind. Sex vor der Ehe nennen wir Vertrautheit oder Liebestest. Und junge Leute sagen, ja, wir bleiben sowieso zusammen, was soll's? Ist doch gut, wenn wir uns vorher schon so richtig kennenlernen auf allen Ebenen. Das ist der moderne Lebensstil, das machen alle, da ist nichts dabei. Auf übermäßiges Essen kleben wir das Etikett gesunder Appetit. Wenn wir nicht vergeben wollen, dann sagen wir, ja, so bin ich eben, ich bin eben charakterfest. Ich weiß, was ich will. Und manche Männer, die ihre Partnerinnen, ihre Ehefrauen schlecht behandeln oder vielleicht sogar misshandeln, die behaupten, ja, ich nehme doch nur meine biblische Führungsrolle wahr als Familienoberhaupt. Ich erziehe meine Frau zur Unterordnung. Liebe Geschwister, fallt nicht auf diese Lügen herein. Das, was die Bibel Sünde nennt, dürfen wir niemals verharmlosen. Dürfen wir niemals versuchen, kleinzureden oder zu entschärfen. Auf Sünde dürfen wir niemals ein anderes Etikett kleben, so wie Schwäche oder Eigenart oder so bin ich eben. Oder das passt schon, das geht schon, das brauche ich, ich fühle mich wohl dabei. Es schadet niemandem. Alles Lügen, die wir glauben. Und mir ist aufgefallen, auch bei der vierten Lüge hat Gehasi angebissen, er hat den Köder des Teufels geschluckt. Lüge Nummer 4, es wird niemand merken. Es wird niemand merken. Ich möchte nochmal zwei Verse vorlesen dieses Textes. Vers 25, 2. Könige 5, Vers 25 und 26. Als er zu seinem Herrn kam, fragte ihn der, woher kommst du, Gehasi? Ich war doch nicht weg, antwortete er. Aber Elisa entgegnete ihm, ich war im Geist dabei, als der Mann von seinem Wagen stieg und dir entgegenging. Es wird niemand merken. Wisst ihr, da wo wir auf diesen Trugschluss hereinfallen, beginnen wir uns selbst zu belügen und wir beginnen andere zu belügen. Und man kann das hier wirklich ganz gut sehen, wie eigentlich eine Lüge die andere oder eine Sünde die andere nach sich zieht. Alles begann mit einem tollen Angebot, was Gehasi gesehen hat. Und in dem Moment, wo er sich darauf eingelassen hat, begann das Verhängnis. Und zur Gier kam die Lüge und so weiter und so fort. Es wird niemand merken. Für diesen Mann gab es letztlich ein böses Erwachen. Man könnte fragen, was halfen diesem Mann Geld und tolle Designerklamotten, wenn er Lepra hatte? Das, was er sich erträumt hatte, traf so überhaupt nicht ein und es gab ein böses Erwachen für ihn. Ich glaube, es ist möglich, Schuld zu verstecken. Und wenn wir das ganz gut hinkriegen, vielleicht für lange Zeit, vielleicht sogar für ein ganzes Leben, aber irgendwann kommt alles ans Licht. Ganz egal, für wie gerissen, für wie clever wir uns halten. Irgendwann wird uns unsere Vergangenheit einholen. Mach dir nichts vor, das wird so sein. Alle alten Geschichten aus unserer Vergangenheit, die wir nicht aufgearbeitet haben, die wir irgendwo versuchen zu vergraben, in den tiefsten Tiefen unserer Seele. Alle Schuld, auch die andere tragen an uns, alle Schuld, die wir nicht vergeben haben. All diese Dinge werden uns irgendwann, früher oder später, einholen. Machen wir uns nichts vor. Es wird so passieren. Und wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, deshalb lautet die wichtigste Frage nicht, was kann die Sünde in unserem Leben anrichten? Ich möchte nicht nur darüber sprechen, was kann Sünde in unserem Leben anrichten, sondern die noch wichtigere Frage lautet, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dem Problem, mit der Versuchung der Sünde um? Wie kann ich Vergebung finden? Wie kann ich echte Befreiung erleben? Wie kann ich als befreiter Mann, als befreite Frau nach vorn blicken und meine Berufung leben. Das ist viel wichtiger. danach zu fragen. Und vielleicht gibt es manche hier, die in diesen Minuten angesprochen sind von Gottes Geist und die zu sich selbst sagen, ja, mir ist bewusst, ich bin schuldig geworden vor Gott und es tut mir wirklich leid. Und weißt du was, wenn du das so sagen kannst, dann hast du den ersten Schritt auf dem richtigen Weg schon getan. Und jetzt folgt der nächste Schritt. Bitte Gott um Vergebung. Durch das geflossene Blut seines geliebten Sohnes Jesus Christus gibt es für uns Vergebung und gibt es für jeden Vergebung. Nicht nur für die Leute, die, wo wir so schnell sagen, die sind draußen, diese richtigen Sünder, sondern diese Vergebung gibt es auch für uns, die wir Jesus nachfolgen und Fehler gemacht haben und falsche Entscheidungen getroffen haben und schwach geworden sind. Vergebung durch Jesus Christus. Psalm 103, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Krankheiten. Und ihr wisst, das ist kein Wunschdenken, das ist keine Fantasie oder irgendeine Möglichkeit, sondern das kann in unserem Leben wahr werden. Und ich mache dir Mut, bekenne deine Schuld, sprich sie aus, auch wenn dir es schwerfällt. Ich möchte dazu noch einen anderen Gedanken äußern. Wenn ich über dieses Thema Vergebung spreche, dann ist mir klar, dass es nichts Neues für euch ist. Also ich gehe davon aus, dass ihr das ganz oft schon gehört habt, vielleicht in ganz vielen Predigten, in Seminaren, ihr habt es in eurer Bibel gelesen, in jeder Evangelisation, wo ihr vielleicht dabei wart. Das ist nichts Neues für uns, wir wissen das. Wir wissen das, dass Jesus Christus unsere Sünden vergibt, wenn wir sie ihm bekennen, aber, das ist der Haken, im Leben als Christ geht es gar nicht so sehr um das Wissen, sondern es geht um das Tun. Es geht darum, dass wir die Dinge, die wir verstanden haben, in unserem Leben umsetzen. Und ich sage das immer gerne, es geht darum, dass wir einen Schritt gehen. Einen Schritt des Gehorsams, einen Schritt des Glaubens. Manchmal habe ich unsere Leute, unsere Studenten, unsere Schüler in Paraguay so gefragt, vielleicht kennt ihr das schon, habt sie gefragt, wisst ihr, dass man das Reich Gottes um 30 Zentimeter verlieren kann? Wusstet ihr das? Also wer sich für Fußball interessiert, der weiß, dass man ein Tor verlieren kann, auch ein Elfmeter, wenn der Ball vielleicht nur 5 Zentimeter am Tor vorbeigeht. Also fast drin, aber eben trotzdem nicht drin, ist kein Tor. Es sind schon ganze Weltmeisterschaften verloren worden, weil man den Elfmeter, den entscheidenden Elfmeter verschossen hat. Es haben nur Zentimeter gefehlt. Und so ähnlich ist das im Reich Gottes. Wir können das Reich Gottes um 30 Zentimeter verpassen, wirklich. 30 Zentimeter, das ist genau die Entfernung von unserem Herzen bis zu unserem Verstand. Und es besteht die Möglichkeit, dass wir das Reich Gottes verpassen, wenn wir alles wissen, wenn wir hunderte von Bibelversen in unserem Verstand gespeichert haben, aber wenn wir dabei stehen bleiben und wenn wir nicht mit Jesus leben und diese Dinge in unserem Alltag umsetzen, im Vertrauen, in Liebe zu Jesus konkrete Schritte gehen. Und dazu gehört, dass wir unsere Schuld ans Kreuz zu Jesus Christus bringen. Und fest damit rechnen, dass er uns vergibt, ganz egal, was unser Gewissen belastet, ganz egal, was wir getan haben, ganz egal, wie sehr wir uns vor uns selbst schämen, vielleicht für das, was wir getan haben oder auch nicht getan haben. Es gibt Vergebung. Aus eigener Erfahrung kann ich euch versichern, kann ich dir zusagen, es kann unglaublich befreiend sein, wenn wir Schuld aussprechen. Zuallererst vor Gott, aber mitunter ist es nötig, dass wir das auch vor einem Menschen tun, in Gegenwart eines anderen Christen, eines Seelsorgers. Wir nennen das auch Beichte. Manche denken, ach, Beichte, das ist so ein katholisches Relikt aus dem Mittelalter. Aber die Beichte ist ein neutestamentlicher Befehl. Jakobus 5, Vers 16, darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Meiner Beobachtung nach ist diese Passage, Jakobus 5, Vers 16, eines der Gebote des Neuen Testamentes, was am meisten missachtet und am meisten ignoriert wird. Wir lesen das, wir kennen das, aber wir praktizieren das ganz wenig. Und wenn ich frage, warum, vielleicht liegt die Antwort darin, Weil Bekenntnis immer damit zu tun hat, dass ich gedemütigt werde, dass ich mich demütige vor Gott, vielleicht auch vor der anderen Person. Und das fällt uns so schwer und das wollen wir nicht. Unser Stolz erlaubt uns das nicht. Aber es sollte ganz normal zu unserem Leben als Christ, zu unserem Gemeindeleben dazugehören. Dietrich Bonhoeffer, den ich sehr schätze, hat viele sehr gute Bücher geschrieben. Wir wissen, dass er in den letzten Tagen des Dritten Reiches hingerichtet wurde. Ein sehr gutes Buch von ihm heißt Gemeinsames Leben, wo es darum geht, wie leben wir denn als Christen zusammen. Und er schreibt in diesem Buch auch über die Beichte. Und ich möchte euch eine ganz kurze Passage vorlesen und wiedergeben. Er sagt, es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst alleingelassen bleiben. Dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Also er sagt, wir sind zusammen, wenn wir Zeit gemeinsam verbringen, in Veranstaltungen, in Gottesdienst, dann tun wir das sozusagen als Heilige. Wir zeigen uns voreinander als Leute, bei denen alles in Ordnung ist. Aber wir haben keine Gemeinschaft als Sünder, als Menschen mit Versagen, als Menschen mit Fehlern, als Menschen, die falsche Entscheidungen getroffen haben, die Vergebung brauchen. Und dann schreibt er weiter, die fromme Gemeinschaft erlaubt es keinem Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Und darum bleiben wir oft mit unserer Sünde allein, mit der Lüge, mit der Heuchelei. Denn wir sind nun einmal Sünder. So schreibt Bonhoeffer, ich denke, das muss nicht so sein. Und lasst uns doch einfach neu bewusst werden, wir alle sind Sünder, auch in dieser Gemeinde. Ich bitte euch jetzt mal, euch ein bisschen umzuschauen. Schaut euch doch mal um, welche Leute hinter euch sitzen und neben euch sitzen. Nur Mut, also was sonst den Predigern nicht so gefällt, wenn die Leute in der Gegend umherschauen, das machen wir jetzt einfach mal. Ihr habt jetzt verschiedene Gesichter gesehen, vielleicht ältere und jüngere, vielleicht fröhliche und manche, die ernst blicken. Aber eins ist gleich, alle diese Gesichter gehören Menschen, die in diese Gemeinde hineingekommen sind, nicht weil sie so fehlerlos und so tolle Christen sind, sondern weil sie Vergebung erlebt haben. Das vergessen wir manchmal. Jeder von uns ist in diese Gemeinschaft der Gläubigen hineingekommen, weil wir Vergebung erlebt haben, weil Jesus sich über uns erbarmt hat. Wir sind nicht hier, weil wir so vorbildlich sind und weil wir so ein ethisch perfektes Leben haben. Wir sind hier, ich bin hier, ich stehe hier, weil Gott Erbarmen mit mir hatte, weil Jesus mir nachgegangen ist, weil er mich nicht in Ruhe gelassen hat. Und ich bin hier, weil Jesus mir meine Schuld vergeben hat. Deshalb stehe ich hier. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, liebe Geschwister, macht von diesem brüderlichen Dienst Gebrauch. Das Wichtigste ist es, unsere Schuld vor Gott zu bekennen. Aber mitunter brauchen wir das, dass wir das auch in Gegenwart eines anderen Menschen tun, der uns Vergebung zusprechen kann, der Zeuge ist, dass wir diese Dinge ans Licht gebracht haben. Ich möchte das gleich noch erwähnen. Ich werde nach diesem Gottesdienst, nach dieser Predigt im Büro sein und vielleicht gibt es Menschen, die sagen, gibt es so eine Sache, würde ich gerne mal mit jemandem drüber sprechen oder ich brauche, dass das jemand mit mir betet, ich bin da und davon kann gerne, von diesem Angebot kann gerne Gebrauch gemacht werden. Hier ist unser Pastor, die Diakone, Menschen, die da sind, um zu helfen, die uns helfen können, Jesus Christus ganz neu zu begegnen. Mir ist es bewusst, wenn ich über dieses Thema spreche, also ich sage euch das gleich, das ist nicht einfach, über dieses Thema zu sprechen und das ist einfacher, über andere Themen zu sprechen. Und mir ist es bewusst, dass all das kein Kinderspiel ist, das kostet Überwindung, aber es ist notwendig. Seht es doch einmal so, wir haben normalerweise kein Problem damit, unserem Arzt zu sagen, dass mit unserem Körper irgendetwas nicht in Ordnung ist. Da haben wir kein Problem, das ist völlig normal. Wir haben auch kein Problem damit, unserem Automechaniker zu sagen, dass unser Wagen nicht richtig funktioniert. Wir haben wahrscheinlich auch wenig Probleme damit, unserem Finanzberater mitzuteilen, dass wir Probleme haben, die Raten zu bezahlen. Also deshalb frage ich, wäre es deshalb nicht in Ordnung, dass wir als Sünder anderen Sündern von unserem Problem mit der Sünde erzählen? Wäre das nicht normal, dass wir auch offen darüber reden, wo wir am Kämpfen sind, wo es uns schwerfällt, wo wir schwach werden, wo wir einfach die Unterstützung unserer Geschwister brauchen? Ich weiß, das fällt uns schwer, aber es ist ein großer Segen und es ist ein großes Geschenk, was Jesus Christus uns anbietet. Deshalb ist für mich Gemeinde da, damit wir uns gegenseitig im Kampf gegen die Sünde helfen, unterstützen, Vergebung zusprechen, neuen Mut machen. Das gibt es nur in der christlichen Gemeinde, das gibt es in keinem Sportverein, gibt es in keinem Club und in keiner Partei. Das gibt es nur dort, wo Menschen Jesus Christus nachfolgen. Ich bin schon am Ende meiner Predigt und ich möchte euch noch zum Schluss eine ganz kurze Anregung mitgeben. Eine sehr schöne Erfahrung, die ich immer wieder mache und die ich jedem weiterempfehle. Eine Praxis, die uns helfen kann, standhaft zu bleiben in schwierigen Situationen, ist, wenn wir uns einen Gebetspartner suchen, eine Gebetspartnerschaft. Vielleicht wird das schon praktiziert, vielleicht sagt er, ja, das kenne ich schon und ich mache das schon. Ich freue mich darüber, bitte mach es weiter. Und wenn nicht, ich möchte dir Mut machen, suche dir einen Gebetspartner, eine Gebetspartnerin. Das bietet sich natürlich an, wenn wir Männer sind, dass wir uns einen Mann als Gebetspartner suchen und eine Frau, eine Frau. Eine Person, die wir uns suchen und mit der wir uns regelmäßig treffen, um gemeinsam zu beten. Mit der wir uns treffen, um über unsere Kämpfe auch zu sprechen, ganz offen, ungeschönt. Eine Person, die uns ermutigen kann und die wir ermutigen. Und ich möchte nicht über irgendwas sprechen, was ich nicht selber versuche zu praktizieren. Ich bin Gott so dankbar, dass ich einen Gebetspartner habe, wirklich seit vielen Jahren. Okay, wenn ich in Paraguay bin, ist es schwierig, sich zu treffen. Aber wenn ich in unserem Heimatort bin, so wie jetzt für längere Zeit, dann treffe ich mich mit diesem Bruder eigentlich jede Woche. Wenn wir nicht gerade unterwegs sind, so wie ich jetzt, dann treffen wir uns, dann lesen wir gemeinsam einen Abschnitt aus der Bibel und dann versuchen wir wirklich offen über unsere Probleme zu reden, über unsere Kämpfe und uns gegenseitig Mut zuzusprechen. Und wir beten gemeinsam. Und ich kann euch sagen, das ist so was Schönes. Das ist so befreiend. Sicher, das kostet manchmal ein bisschen Überwindung, nicht nur über unsere tollen Erfolgserlebnisse zu berichten, sondern zu sagen, du, boah, hier habe ich total daneben gegriffen. Tut mir leid, aber das ist mir passiert. Und es ist so schön zu hören, im Namen von Jesus Christus, ich spreche dir Vergebung zu. Er ist für deine Sünden gestorben. Das ist so ein schönes Geschenk, das ist so eine wertvolle Erfahrung, das möchte ich nie wieder missen. Und ich mache euch viel Mut dazu, eine Gebetspartnerschaft zu beginnen. Jesus Christus vergibt unsere Schuld. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Ich bin so dankbar, lieber Vater im Himmel, dass du uns nicht im Unklaren lässt, sondern dass du uns schonungslos darüber aufklärst, was die Sünde ist und was sie in unserem Leben anrichtet. Aber Herr, du zeigst uns auch, wie wir in diesem Kampf als Sieger hervorgehen können, wie wir im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus unsere Schuld bekennen dürfen und Vergebung erleben dürfen, Wiederherstellung, Befreiung. Danke für dieses große Geschenk. Herr, wir haben lange gesucht, bevor wir dich gefunden haben, haben versucht, unser schlechtes Gewissen loszuwerden, unsere Schuldgefühle irgendwie zu betäuben und haben es doch nicht geschafft. Und dann bist du in unser Leben getreten und hast alles neu gemacht. Herr Jesus Christus, wie froh bin ich, dich zu kennen. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du Erbarmen mit mir hattest, dass du mir gnädig warst, dass du meine Schuld weggewaschen hast, dass du mir ein neues Leben geschenkt hast. Vielen Dank, Herr Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt durch deinen Heiligen Geist ganz neu zeigst, wo, vielleicht auf welchem Gebiet unseres Lebens wir eine Wiederherstellung brauchen, wo Dinge sind, die wir nicht aufgearbeitet haben, die unvergeben sind, Dinge, Herr, die wir ans Licht bringen müssen, die wir unter dein Kreuz bringen müssen. Zeige uns das, Herr, und dann hilf uns, mutige Schritte zu gehen. Danke, dass du selber mit uns gehst. Amen.